Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Die fetten Jahre sind vorbei. Das ist nicht nur ein Filmtitel, sondern das ist das immer häufiger zu hörende Fazit von Soziologen oder Politikwissenschaftlern. Den Zenit des Wohlstands hat Europa oder das, was wir die westliche Welt nennen, wohl überschritten. Und das trifft auch die Kultur. Darüber sprechen wir gleich in unserem Rückblick auf das Musikjahr 2024. Wir werfen auch einen Blick zurück auf die Tanzszene in Israel und schauen voraus auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 nach Nova Gorica oder Gorizia. Zuerst aber zu einer der letzten Theaterpremieren in diesem Jahr. Das Gorki-Theater in Berlin hat den Roman Vatermal von Necati Özyri für die Bühne adaptiert. Necati Özyri und das Gorki-Theater haben durchaus schon eine gemeinsame Geschichte. Einige Jahre hat er dort die Studiobühne geleitet und sein Stück Get Deutsch or Die Tryin wurde 2017 am Gorki uraufgeführt. Hakan Savaşmican hat die Bühnenfassung des Romans Vatermal geschrieben, eine Geschichte um einen abwesenden und gerade deswegen immer präsenten Vater, um Migrationsgeschichten und um familiäre Verwerfungen. Im Zentrum der junge Arda. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat gestern Abend zugeschaut.
Arda hat es geschafft. Er hat seine Clique auf der Parkbank am Bahnhof zurückgelassen. Die meisten sind inzwischen im Knast oder irgendwohin abgeschoben. Arda studiert jetzt Literatur in Berlin. Doch als er mit seinen Kommilitonen im Theater sitzt, bricht er plötzlich zusammen. In einer Videoprojektion spulen die ersten Minuten des Abends ab. Arda, der in einem düsteren Gang auf zwei Ärztinnen trifft, die ihm sagen, es sieht schlecht aus, Organversagen. Arda bleibt cool. Er zieht einen Smoking an und drückt die Klinke zur Theaterbühne. Als sich der eiserne Vorhang vor uns hebt, steht da der leibhaftige Arda, also der Schauspieler Doğa Göder mit Lackschuhen und Fliege auf einer knallroten Bühne. Neben ihm zwei Musikerinnen und die Schauspielerinnen Cécile Tersian und Flavia Lefebvre in signalroten 60er-Jahre-Outfits. Zusammen stimmen sie Elvis Presley an. Eine musikalische Erinnerungsshow beginnt. Statt im Krankenhauszimmer treffen Arda, seine Mutter und seine Schwester in diesem surrealen Zwischenreich aufeinander. Bruder und Schwester erzählen aus ihrer Kindheit mit der immer alkoholkranker werdenden Mutter.
Du hast immer so eine Angst, dass sie dich anschreit.
Ich hatte Angst. Du hast doch immer die Wohnung verlassen. So viel Schiss hattest du.
Weil man nie wusste, mit welcher Laune sie aufwacht.
Unglaublich, oder? Wir hatten nichts zu fressen und die Alte lag den ganzen Tag nur rum.
Seinen Vater hat Arda nie kennengelernt. Er war als politisch Verfolgter nach Deutschland gekommen, trat aber nach ein paar Jahren lieber seine Haftstrafe in der Türkei an, statt sich in der Fleischfabrik kaputt zu schinden. Sowohl in seinem Theaterstück Get Deutsch or Die Tryin als auch im Debütroman Vatermal arbeitet sich Necati Özyri an der Lehrstelle Vater ab. Im Stück imaginiert der Sohn die Rede, die er ihm am Grab halten würde. Im Buch ist es der Sohn selbst, der im Sterben liegt und einen Brief an den Vater schreibt. Weil es über den Vater wenig zu erzählen gibt, bekommt dann aber die Lebensgeschichte der Mutter den meisten Raum. Ihre Familie wird nach einem Erdbeben in der Türkei obdachlos. Die Eltern ziehen nach Deutschland und lassen die Tochter bei der hartherzigen Tante zurück. Als sie nach Deutschland nachkommen darf, lernt sie dort Metin kennen.
Mein erstes Silvester hier in Deutschland.
Ja, das sieht man.
Ach echt, warum?
Ich meine, du trinkst ganz alleine. Ein Drink nach dem anderen an der Bar.
Nein, nein, ich trinke nur Wasser, so viel Geld habe ich gar nicht. Aber von meinem letzten Geld habe ich dir einen Drink gekauft.
Auf der Bühne spielen Doğa Göder, Cécile Tersian und Flavia Lefebvre die Szenen als Rückblenden nach. Der Regisseur Hakan Savaşmican, Experte für türkische Migrationsgeschichten, lädt die Szenen wie immer mit viel Gefühl auf und setzt dabei ganz auf sein starkes, frisches Ensemble und auf die emotionale Kraft der Musik. Wobei sich kaum erschließt, warum hier oft die amerikanischen Hits der 60er Jahre gespielt werden, von Elvis Presley bis zu den Turtles. Auch die Idee, den Roman auf eine artifizielle Showbühne zu verlegen, erweist sich als problematisch. Schon klar, dass Mijan keinen dahinsiechenden Mann im Krankenhaus abbilden möchte. Doch die schicke Konzertbühne zieht eine konstruierte Ebene zum Publikum ein, die der Regisseur dann mit überzuckerter Sentimentalität zu überwinden versucht. Zwar wirkt der junge Mann im Sterbebett schon im Roman wie eine klischierte Konstruktion, doch immerhin verhandelt Özyri in Vatermal auch die realistischen Härten des migrantischen Lebens. Den Rassismus, die auf Ausländerämtern vergeudete Lebenszeit, die mangelnden Chancen für die jungen PostmigrantInnen. Auf der Bühne dringt das im Smoking-Ambiente kaum durch. Mietschan überdreht schließlich ins große Pathos. Alda wird mit einem Song von den Everly Brothers ins Schattenreich geholt.
Du findest den Weg, oder?
Nach Hause, ja.
Bei aller Liebe für Mietschans gefühlvolles, menschenfreundliches Theater, diese angestrengte Überemotionalität ist too much und zu weit weg vom wirklichen Leben.
Barbara Behrendt über Vatermal von Necati Özyri am Gorki-Theater in Berlin in der Regie von Hakan Savaş Mietschan. Das Gorki-Theater ist wie viele andere Berliner Kultureinrichtungen von den doch drastischen Sparmaßnahmen in der Hauptstadt betroffen. 1 Million Euro weniger von der öffentlichen Hand für das kommende Jahr. Die Berliner Opernstiftung trifft es mit 15 Millionen. In Köln wiederum wird das Sanierungsdebakel der Oper für die leeren Kassen der Stadt verantwortlich gemacht. Die Kosten belaufen sich mittlerweile auf über 1 Milliarde Euro. Oper ist teuer, auch in der Produktion, und deswegen trifft es diese Bühnendisziplin besonders hart, wenn hier gespart werden muss. Oder lässt sich das Musiktheater vielleicht doch auch anders machen? Darüber habe ich mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gesprochen, mit dem ich auf das Musikjahr, aber vor allem auf das Opernjahr 2024 zurückgeblickt habe, mit der Frage, ob die Sparmaßnahmen ein großes Drama oder vielleicht doch auch eine Chance sind.
Also natürlich ist es für die Beteiligten erstmal ein großes Drama, und das Sparen ist ja nicht nur bezogen auf einen Kulturhaushalt, der deutlich eingeschränkt wird, nicht nur in Berlin. Das trifft ja viele Städte, viele Gemeinden und Bundesländer auch, und das wird ja auch wahrscheinlich nicht besser werden, sondern es geht auch darum, dass ganz konkret halt wahnsinnig viele Sanierungsmaßnahmen anstehen. Es gibt immer noch Häuser, ich denke jetzt mal an das Niederbayerische Landestheater in Passau zum Beispiel, die spielen viele Jahre schon in einem Theaterzelt. In Augsburg ist auch seit Jahren das Theater ja in einem Zustand, dass es nicht bespielt werden kann und sollte eigentlich längst wieder eröffnet werden. Das verzögert sich alles, also da kommt wahnsinnig viel Logistisches dazu, Dinge, die einfach sein müssen, was die Gebäude betrifft, und auf der anderen Seite, wenn es der Kunst gilt, dann halt auch die Frage, wie viel Geld braucht es, um Kunst zu machen. Gerade ist ja diese Debatte, das nochmal ein Wort zum Theater, dass eben das Ballhaus Nonninstraße in Berlin so irrsinnig viel kostet, weil man irgendwie überschaubare Zuschauerzahlen hat, aber über 400 Euro pro Ticket dazu geschossen werden muss. Und das ist natürlich eine Grundsatzfrage, die man durchaus auch mal stellen darf. Ich persönlich habe allerdings die Position, wenn mir jemand sagt, wir machen einen Doppelwumms, wenn mir jemand sagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr plus im nächsten Jahr noch das und das. Und das sind ja alles Fantasiezahlen. Wir reden ja über etwas, was eigentlich virtuell ist, weil warum 100 Milliarden, warum nicht 82 oder 107,5? Da gibt's einfach irgendeine Zahl. Und im Kulturbetrieb heißt es halt, wir müssen 15% runter. Wir haben eigentlich eine Blackbox und wir hantieren zum Teil mit Zahlen, die einfach mal so festgelegt werden, ohne dass man irgendetwas durchrechnet.
Man könnte natürlich aber auch sagen, um vielleicht nochmal das Köln-Beispiel anzuführen, dass da eine Oper mit unglaublich viel Geld saniert wird, andererseits aber ja auch kein wahnsinnig innovatives Programm dort stattfindet. Du bist das ganze Jahr unterwegs, eben nicht nur an den großen Häusern, nicht nur Staatsoper in München oder in Bayreuth, wo neue Produktionen gezeigt werden, sondern eben auch in kleineren Häusern oder bei kleineren Festivals. Wo hast du denn dieses Jahr die interessantesten Produktionen gesehen?
Also wirklich an kleineren Häusern. Das ist immer wieder auffällig für mich, die sogenannte Provinz. Da ist zu nennen etwa das Staatstheater Saarbrücken, wo Julia Lwowski mit ihrem Kollektiv Hauen und Stechen eine Jungfrau von Orléans gemacht hat, von Tschaikowski. Sie stammt aus der Ukraine und hat etwas gemacht, was ich sehr lange vermisst habe im Kulturbetrieb, nämlich nicht nur irgendwie ein Haus zu beflacken mit der ukrainischen Fahne oder irgendwie Flyer auszulegen, wie schlimm das ist, sondern einfach künstlerisch auf dieses Sache zu reagieren. Und was sie macht, ist, dass sie dieses Stück, das durchaus ja auch sehr pathetische Momente hat, dass sie das auf Russisch und Ukrainisch hat spielen lassen. Und es sind auch die Passagen, wo es sehr ernst wird, wo es eben um Religion geht, um das Erbarmen, den Wunsch nach Erlösung. Diese Passagen sind dann ukrainisch. Und ansonsten ist da auch sehr viel Party und sehr viel Potlatsch und szenischer Overkill, also durchaus diese humorvolle Art, für die sie mit ihrem Kollektiv steht. Aber das ist einfach ein künstlerischer Zugang. Das habe ich mir ja eigentlich seit Jahren mal erhofft, dass sowas kommt. Und das ist viel zu wenig. Ein anderer Punkt, ganz überraschend für mich, Achim Freier, der an kleineren Häusern
ist ja schon eher ein Urgestein der Oper, muss man sagen.
Er ist ein absolutes Urgestein, er ist 90 geworden. Und natürlich, also man hatte mal den Ring gemacht in Los Angeles und an großen Häusern viele Erfolge. Und jetzt geht er an die kleineren. Jetzt ist er in Meiningen gewesen mit Don Carlos. Jetzt ist er in Gera gewesen mit dem Fliegenden Holländer. Eine ganz berührende Aufführung, die nochmal alles aus seinem Symbolkosmos zusammenfügt. Auch, muss ich sagen, an so einem Minihaus wie Gera, das technisch so zu realisieren, fand ich überwältigend gut. Also da haben wir so eine Schwarz-Weiß-Ästhetik, in dem das Ganze spielt und dann wird es plötzlich ein bisschen farbig und es kommen diese verwachsenen, wie gemalt wirkenden Figuren, die das Ganze eher zu einer Allegorie machen. Das ist großartig, wobei ich auch sagen muss, ich war einige Jahre nicht in Gera. Ich war, kann es nicht anders sagen, ein bisschen schockiert. Nicht nur, weil wirklich überhaupt keine Infrastruktur mehr ums Theater herum ist, sondern auch im Theater.
Ja, steht da wirklich sozusagen auf weiter Fläche allein.
Auf weiter Fläche allein. Vor ein paar Jahren gab es ein wunderbares Theaterrestaurant, wo man sich danach getroffen hat. Und das ist natürlich auch einfach notwendig, den Diskurs zu führen über Stücke. Jetzt ist es so, dass man eine Premierenfeier hat mit ein paar salzigen Snacks und das war's dann. Und ringsherum ist überhaupt nichts mehr. Mhm. Und das merkt man auch ein bisschen an der Stimmung. Man merkt auch, dass in der Premiere einfach Schulklassen waren, en masse. Was, glaube ich, darauf hindeutet, dass einfach die Auslastung nicht mal für eine Wagner-Premiere mehr erreicht werden kann und man das dann eben mit Schulklassen führt. Da gar nichts dagegen. Im Gegenteil, nur in der Premiere habe ich das so noch nicht erlebt. Also da merkt man einfach, wir haben zunehmend strukturelle Probleme und die Diskussion wird natürlich kommen, auch bei diesen Häusern, wie können wir die finanzieren, wenn einfach das Publikum nicht mehr da ist. Das Grundproblem ist nicht gelöst, dass uns ein kulturelles Bürgertum natürlich zunehmend wegbricht. Also ich erlebe das zumindest so oder nehme das so wahr.
Wie kann man das denn ändern? Ich meine, es gab in der Corona-Pandemie durchaus Experimente, vor allen Dingen mit digitalen Möglichkeiten. Und die jüngere Generation, die ist natürlich vertraut mit vor allen Dingen Social Media, mit solchen Möglichkeiten. Das ist eine andere Bildsprache. Ist sowas an der Oper, wird sowas aufgegriffen? Siehst du sowas?
Ich sehe das viel zu wenig, wenn ich dann ins Ausland reise, nach Frankreich, nach England oder wenn ich mir anschaue, was zum Teil auch kleinere, sagen wir mal, Opernkompanien aus den USA machen, dass die nämlich zum Teil vor Ort spielen, gerade auch im Bereich von neuer Musik, aber auch Streaming-Angebote haben, dass man wirklich ein innovatives Konzept hat, wo man beispielsweise mehrere Perspektiven wählen kann und das dauert dann 20 Minuten und ist, wie man so schön sagt, niederschwellig. Ja, also das führt einfach Leute ran, sagen, oh, das ist ja interessant, jetzt schaue ich mal nach und hake mal nach. Und das ist der, wenn man so will, lokale Augenschein, das sind natürlich Stichproben, die ich da nur gemacht habe, aber ich habe den Eindruck, dass hier unfassbar viel verschlafen wird. Es erschöpft sich als Digitalangebot meistens doch zu einer neuen Produktion einfach nur irgendwie einen Trailer online zu stellen. Und das finde ich zu wenig. Ich finde es auch, was den Einsatz neuer Technologien betrifft, auf der Bühne zu wenig. Ich meine, Bayreuth hatte im letzten Jahr angefangen, ja, mit dem Parsifal. Für einige wenige Leute gab es 3D-Brillen. Da sah man zumindest ein bisschen was von der Technik her, was ich schon innovativ fand, dass man eben nicht wirklich da groß interagieren kann, aber dass man eintaucht in so eine virtuelle Welt, ein bisschen zumindest. Und das hat auch nichts übrigens mit einem Spielchen für junge Leute zu tun, sondern das ist einfach eine Erweiterung des Bühnenraums und das ist dringend nötig, wenn man an die Gamer-Szene denkt und an viele andere Sachen. Da sind dann 12-Jährige, die irgendwie Computerspiele spielen, die allen Sachen, die man auf der Bühne sieht, das zehnfache überlegen sind. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Also ich denke, hier werden auch künstlerische Entwicklungen auf verschiedenen Gebieten werden im Bereich des Musiktheaters schlicht verschlafen. Letztendlich erschöpft es sich dann doch auch in der Pflege, überwiegend der Pflege des Repertoires. Ich musste gerade dran denken, in der New York Times war ein leicht suffisanter Text, der die Frage gestellt hat, warum eigentlich an 3 Berliner Opernhäusern 3-mal gerade die Zauberflöte läuft. Nun könnte man sagen, sie läuft eigentlich 4-mal, weil die Staatsoper hat gleich 2 Zauberflöten im Programm. In der Tat ist das auch eine Frage, die man mal stellen darf. Also warum diese Machtspielchen bei Intendanten, überwiegend sind es ja noch im Opernbereich, warum stimmt man sich nicht ab, gerade in einer Stadt wie Berlin, und schaut, dass man eben ein Haus hat, das für das steht, und ein anderes Haus, das für das steht. Das ist auch zu wenig, finde ich, ausdifferenziert.
Schauen wir doch noch auch noch mal hoffnungsvoll zurück. Welche Produktionen, welche Sängerinnen, welche Sänger haben dich dieses Jahr besonders begeistert?
Wir haben jemanden wie Michael Spires, der wirklich in verschiedenen Partien sehr überzeugt hat, unter anderem in dem Wiener Palestrina gerade. Aber das ist eine der besten, interessantesten Stimmen. Immer wieder natürlich erwähnt wird Asmik Grigorian. Sie ist ja auch zur Opernsängerin des Jahres gewählt worden und ist auch, wie man so schön sagt, eine sichere Bank. Von den Produktionen her würde ich sagen, dass das neue Rheingold in München, inszeniert von Tobias Kratzer, wirklich sehr, sehr vielversprechend gestartet ist. Ja, und jetzt kommt ein kleiner Rauschmeißer, der ein bisschen abwegig vielleicht ist. Ich war gerade in Paris und war im Centre Pompidou, wo man im Rahmen des Herbstfestivals ein Theaterstück, sage ich jetzt bewusst, von Peter Handke, nämlich Über die Dörfer, dort zeigt. Ich sage nur, junges Publikum, alles ausverkauft, 3,5 Stunden ohne Pause, höchste Konzentration. Warum erwähne ich das? Weil mit Sebastian Kerouffi, ein sehr junger Regisseur dort, seine zweite Arbeit mit Anfang 30 erst vorstellt. Der war mal Parkgaragenwächter. Ja, der hat also all diese Jobs gemacht und kommt aus sozial schwierigen Umständen und stellte plötzlich fest, Theater, Musik, das hat ja alles was. Und dann fing es an mit Antigone und das zweite ist dieser Handke, wo auch Handke selber übrigens offensichtlich sehr angetan war. Und das Besondere ist, dass diese Inszenierung, die Aufführung, etwas unfassbar Musikalisches hat, weil eine sehr, sehr wichtige, für Frankreich wichtige Rapperin auch noch auftritt. Und wir hören jetzt zum Schluss den gerappten, ja, Schlussteil von Handkes Über die Dörfer mit einer kleinen Utopie, nämlich wirklich auf aufmerksam zu sein, Mut zu haben und vielleicht, das passt dann ganz schön zu unserem Thema mit der Provinz, nicht nur in die Hauptstädte zu schauen, sondern über die Dörfer zu gehen.
Mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs habe ich auf das Musikjahr 2024 und besonders auf das Opernjahr 2024 zurückgeblickt. In Israel sind die Zeiten für die Kultur wegen des anhaltenden Krieges in Gaza und dem Kampf gegen die Hisbollah ebenfalls schwierig. Sowohl das jährliche Theaterfestival Isra Drama als auch die International Dance Exposure in Tel Aviv sind der Kriegssituation zum Opfer gefallen. Zum zweiten Mal wurde die Tanzshow online gezeigt. Und das auch nur für ausgewählte Zuschauer wie Choreografen, Tänzer oder Journalisten. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Programms auf kleineren Produktionen. Christian Gampert war für uns in Israel und hat sich die Online-Auswahl angesehen.
Ende November, als wir in Tel Aviv waren, wurde im Suzanne Delal Center täglich geprobt. Man arbeitete an einer neuen Ausgabe des 1-2-3-Projekts, bei dem junge Tänzer jeweils ein Solo, ein Duo und ein Trio choreografieren. In einer Durchlaufprobe durften wir das live anschauen. Thematisch reichte das vom Hip-Hop zu marokkanischer Musik und Modern Dance mit Bela Bartok bis zu einer Tänzerin, deren nackter Körper mit Gips eingeschmiert war, der dann durch die Bewegungen fast vollständig abbröckelte, während sie am Ende skulptural erstarrte. Viel formales Experimentieren also. 1-2-3 wäre auch Teil der für Anfang Dezember geplanten Dance Exposure gewesen, die wegen der Kriegssituation nun abgesagt wurde. Das eigentlich vorgesehene Programm ist jetzt online zugänglich, allerdings ohne jedes Gesprächsformat und ohne das letzthin übliche Pitching, in dem Tänzer neue Projekte vor einer Jury vorstellen und sich für Residencies bewerben können. Diese Arbeitsaufenthalte, meist im Ausland, wären für israelische Tänzer enorm wichtig, um dem Stress der israelischen Kriegssituation zeitweise zu entfliehen. Krieg und 7. Oktober kommen in den neuen Arbeiten eher indirekt vor. Musik. Diese sich durch Freude und Leid hangelnden Sprechgesänge stammen aus Jasmine Goders SOS Songs of Sequence. Die Choreografin erkundet gemeinsam mit dem Publikum Bewegungsmuster und schwierige Gefühlszustände. Vielleicht hat dieser esoterische Ansatz in Kriegszeiten sogar eine therapeutische Funktion. Andere setzen sich der politischen Lage ganz ungeschützt aus. In der Choreografie Go Figure von Sharon Friedman tanzen im Gegenlicht zwei Männer mit Krücken, eine illusionslose Studie über die eigene Versehrtheit und natürlich über den Zustand der israelischen Gesellschaft. Friedmans Choreo gehört zu den Arbeiten, die wirklich neu sind in diesem Jahr. Die Dance Exposure hat manche bewährte Stücke nochmals ins Programm genommen, legt den Fokus aber unverkennbar auf junge Choreografen und kleine intime Arbeiten. Beziehungsanalyse ist in, egal ob homo- oder heterosexuell. Bei Roni Kadasch geht es in einer wilden Choreografie sogar um Liebe im Kollektiv. Reigenartige, ständige Partnerwechsel, Haufenbildungen, puppenhafte Stellungen. Und weil Begehren und Zurückweisung hier sehr körperlich untersucht werden, heißt das Ganze Performing Love. Die Kriegssituation ist bei Stavstrus Boutros am gegenwärtigsten. Ihre Choreografie ist reine Trauerarbeit und Schutzsuche. Melancholische Abschiede, Beerdigungen hinreißend getanzt. Musikalisch, gestisch und durch die Besetzung wird klar, dass Israel eine multikulturelle Gesellschaft ist und dass auch die arabische Seite leidet. Gaza ist nicht fern. Auch die Kamea Dance Company integriert bei Wild Awake arabische Elemente und Kostüme in den zeitgenössischen Tanz. Und wenngleich der Abend großartige Soli bietet und vor allem Lebensfreude ausstrahlen will, gleitet er manchmal auch ins Seichte und Gefällige. Die Werke der jüngeren Choreografen sind nicht ganz so perfekt, aber näher am Puls der israelischen Gesellschaft, die vom Krieg genug hat. Viele Choreos arbeiten mit bedrohlichen Klangcollagen. Unglaublich in seiner Intensität das von Ariel Gelbart getanzte Solo »First Things« von Michael Gettmann. Die Geschichte einer Menschwerdung, von der Geburt zur Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Die steht in Israel in vielerlei Hinsicht an. Und die Arbeit des Susan Delal Center kann dabei helfen.
Tanz in Israel, ein Bericht von Christian Gampert. Chemnitz ist eine der europäischen Kulturhauptstädte des kommenden Jahres, zusammen mit Gorizia in Italien und Nova Gorica in Slowenien. Und die beiden Städte sind eigentlich eine, getrennt von der italienisch-slowenischen Grenze, die mitten durchläuft. Genau wegen dieser Grenze sind die beiden Städte sehr unterschiedlich. Sie wollen sich trotzdem als Kulturhauptstadt grenzenlos präsentieren. Oliver Schosch war vor Ort und hat Eindrücke gesammelt.
Der ehemalige Grenzübergang südlich des Bahnhofs von Nova Gorica ist heute mitten in der Stadt, der Doppelstadt. Gorizia auf der italienischen Seite ist schick mit Kirchen, Villen und Palazzos im Baustil der Habsburger Monarchie. Nova Gorica auf der slowenischen Seite ist eine Plattenbaustadt, eine sozialistische Planstadt, die unmittelbar nach der Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut wurde. Genau hier ist der Slowene Pavel Schatej aufgewachsen, im damaligen Jugoslawien. Geboren wurde er 1949. Schatej steht am Grenzübergang, der zu Jugoslawien-Zeiten geschlossen war. Doch er konnte als Anwohner rüber, weil er einen Passierschein hatte. Und das hat er, wie viele Slowenen damals, ausgenutzt zum Schmuggeln.
Die Italiener waren uns immer ein paar Jahre voraus, was die Entwicklung angeht. Außerdem hatten sie Cola, Orangen und Bananen. All das gab es bei uns nicht. Die italienische Mode, das war natürlich was Besonderes.
Offiziell durfte man nur Waren im Wert von 3.500 jugoslawischen Dinar über die Grenze transportieren. Das war zum Beispiel eine Jeans oder 2 Kilo Orangen. Viele Slowenen aus Nova Gorica können Schmuggelgeschichten erzählen. So zum Beispiel auch Zdenka Schwiligoj.
Ich habe sehr gerne genäht. Wir hatten zwar eine Nähmaschine, aber ich habe mir eine deutsche gewünscht, von Pfaff. Die habe ich mir dann drüben in Italien gekauft und in eine Kiste mit Orangen gesteckt und mit Orangen zugedeckt.
Am alten Grenzübergang an den Gleisen gibt es in einem rosafarbenen Häuschen ein Schmugglermuseum. Hier können die Besucher der Kulturhauptstadt typische Waren sehen, die damals über die Grenze geschmuggelt wurden.
Im Kulturhauptstadtjahr 2025 gibt es ein neues Projekt mit dem Namen EPIC. In einer ehemaligen Lagerhalle soll eine neue historische Ausstellung über das 20. Jahrhundert entstehen, das in der Gegend sehr blutig war. Es geht darum, die einseitigen Sichtweisen auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu überwinden. Diese Sichtweisen sieht man immer wieder auf der Straße. An jedem 10. Februar gibt es in Italien den Tag der Erinnerung an die Opfer von Flucht und Gewalt. Da stehen dann auch in Gorizia viele Menschen mit italienischen Fahnen auf dem Friedhof. Nachts marschieren vor allem junge Männer mit Fackeln und italienischen Fahnen durch die Stadt. Gedacht wird dabei ausschließlich der italienischen Opfer, die von den jugoslawischen Partisanen getötet wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf der slowenischen Seite denkt Pavel Chatej dagegen an die Unterdrückung der Slowenen durch den italienischen Faschismus und an seinen Vater, der bei den Partisanen gekämpft hat gegen Faschismus und für die Freiheit, so Chatej.
Wo Partisanen immer?
Mein Vater war bei den Partisanen, das verschweige ich nicht. Er hat die Schlacht auf dem Berg Javornik überlebt. Dort sind über 40 junge Kämpfer gefallen. Mein Vater hat immer gesagt, sie haben für ihre Muttersprache gekämpft. Als wir hier 25 Jahre unter den italienischen Faschisten gelebt haben, hieß es immer: Hier wird nur Italienisch gesprochen.
Im Kulturhauptstadtjahr soll mit dem EPIC-Projekt eine gemeinsame Geschichtserzählung geschaffen werden, sagt die Organisatorin, die slowenische Historikerin Kaja Schirok.
Wir müssen offen sein für verschiedene Interpretationen der Geschichte. Die Museen waren viele Jahrzehnte lang am nationalen Narrativ des jeweiligen Landes orientiert. Ich will mit dem EPIC-Projekt einen offenen Raum schaffen, ein Museum zum Mitmachen für die lokale Bevölkerung. Wenn es eine Oma gibt, die unter den italienischen Faschisten verfolgt wurde, ist sie eingeladen, ihre Erinnerungen zu teilen. Ebenso wie die Oma, deren Bruder von den Partisanen ermordet wurde. Und die Besucher sollen die eine und die andere Seite der Geschichte kennenlernen und die Geschichten miteinander vergleichen.
Für Kaja Schirok ist das die Grundvoraussetzung für eine moderne, offene Gesellschaft. Und da soll das Kulturhauptstadtjahr Gorizia und Nova Gorica ein Stück weit voranbringen.
Oliver Schosch war in Gorizia, Nova Gorica unterwegs, eine der europäischen Kulturhauptstädte 2025. Und jetzt fehlen noch die Kulturmeldungen und die hat heute Hanna Rau.
Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind Trauer und Anteilnahme in der Stadt weiter groß. Heute Mittag kamen mehrere hundert Menschen zu einer Mahnwache zusammen. Alle Kultureinrichtungen der Stadt bleiben bis einschließlich morgen geschlossen. Ein Zeichen der Trauer, aber auch ein Zeichen des Schocks, wie der Intendant des Theater Magdeburg, Julien Chavard, im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur erläutert hat.
Ich meine, wir sind im Theater 440 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, fast jede von uns war in den letzten Tagen für einen Glühwein auf diesem Weihnachtsmarkt. Das heißt, für uns, für die ganze Belegschaft, für unser Publikum gibt es einfach jetzt eine gewisse Ratlosigkeit. Dennoch müssen wir als kulturelle Einrichtungen handeln. Wir werden vermutlich in den nächsten Tagen Sonderkonzerte organisieren. Ich glaube, wir sind am Handeln trotz der ganzen Situation.
Das Theater solle ein Ort des Diskurses bleiben. Ob als Party, Live-Schalte oder queeres Theater, das Krippenspiel kennt unzählige Variationen. Denn obwohl die katholische und die evangelische Kirche Jahr für Jahr hunderttausende Mitglieder verlieren, bleibt das Krippenspiel als eine Form des Volkstheaters populär. Die zunehmende Säkularisierung zeitigt aber ihren Effekt, weiß Uwe Hausi, der Theaterreferent der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Im Moment sind wir eher wieder dabei, traditionell die Geschichte zu erzählen, weil wir halt davon ausgehen müssen, dass die Leute, die in das Krippenspiel kommen, die Weihnachtsgeschichte gar nicht mehr kennen.
So Uwe Hausi im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Mit Blick auf die Weihnachtsbotschaft mahnt indes der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse an, einen allzu narzisstischen Freiheitsbegriff zu überwinden.
Es gibt ein schönes Bild dafür, nicht? Man möchte Regisseur des eigenen Lebens sein. Und durchaus schönes, aber verräterisches Bild. Die anderen sind dann die Statisten meiner Lebensregie. Und dieser Anspruch, der sich deutlich gemacht wird, meine Bedürfnisse sind der Inhalt der Freiheit. Und die anderen und der Staat haben dafür zu sorgen, dass sie befriedigt werden. Und wenn sie nicht befriedigt werden, dann verachtet man den Staat. Aber Freiheit kann nur gelebt werden mit dem Blick auf die anderen. Sonst ist sie nur die reine Brutalität der Durchsetzung des eigenen Interesses.
So der SPD-Politiker heute Morgen in unserem Programm.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Debatten, die nach dem Anschlag in Magdeburg nun die Politik beschäftigen. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen vierten Advent.